Was ich aber schon glaube, ist, dass durch die neuen politischen Kräfte, die jetzt auch in den Parlamenten sitzen, sich der Diskurs nochmal verschärft hat. Alle empirischen Untersuchungen, die ich kenne, zeigen eigentlich in die entgegengesetzte Richtung. Und zwar ist Diversität, Vielfalt, Pluralität, was von der Gesellschaft gewollt wird, gewollt ist, es ist alltägliche Realität. Also es sollte eine Frage von Extremismusprävention sein, wenn man schon darüber spricht, dass die beste Extremismusprävention politische Teilhabe ist. Und die muss ich gewährleisten.
Knicks Talks, der Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention.
Neues Team, neues Design und neue Fragen, die uns in den Themenfeldern Islamismus, Radikalisierung und Präventionsarbeit beschäftigen. Willkommen zurück oder willkommen zum ersten Mal bei Knicks Talks. Mein Name ist Judith DeSantis, ich verantworte weiterhin die Folgen für ufug.de. Schön, dass du reinhörst. Welche gesellschaftlichen Folgen hat es, wenn Migration in politischen Debatten, wie derzeit in Deutschland, zunehmend als Problem und Bedrohung gerahmt wird und dabei pauschal migrantische Gruppen mit bestimmten Eigenschaften in Verbindung gebracht werden? In dieser 32. Folge sprechen wir über den aktuellen Migrationsdiskurs, seine Entwicklung in den letzten Jahren und die Auswirkungen migrationsfeindlicher Narrative und Debatten auf das Zugehörigkeitsgefühl von Menschen mit Migrationsgeschichten und von Rassismus betroffene Communities, etwa von MuslimInnen. Wir fragen auch, inwiefern können islamistische Bewegungen diese Entwicklung nutzen? Und was ist in der Präventionsarbeit und politisch jetzt gefordert? Über all das spreche ich heute mit Jihan Sinanoglu, Leiter des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors, kurz NADIRA, am DEZIM-Institut in Berlin. Erst vor kurzem ist der Monitoring-Bericht 2025 des NADIRA erschienen. Die Ergebnisse der Studie zeigen unter anderem, von Rassismus betroffene Menschen in Deutschland verlieren zunehmend das Vertrauen in Politik und staatliche Institutionen. Herzlich willkommen, Jihan Sinanoglu, schön, dass du heute hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Lass uns mit einem kurzen Blick auf die aktuelle Lage starten. Seit dieser Woche ist die neue Koalition aus CDU und aus Union und SPD offiziell im Amt. Migration wird im Koalitionsvertrag vor allem im Kontext von Sicherheit und Abgrenzung thematisiert. Wie blickst du darauf? Wird diese Migrationspolitik auch in den kommenden Jahren, dieser Ton, wird das so der Konsens sein?
Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, dass die Diskussion, die Debatten, die Auseinandersetzungen um Migration geführt werden müssen in demokratischen Gesellschaften. Und das Zweite ist, dass es auch, finde ich, legitim ist, unterschiedliche Positionen hier zu haben. Das Problem ist aber an der gegenwärtigen Diskussion und Debatten und Diskursen, aber auch, wenn man sich die letzten 3-4 Jahre anguckt, dass es eine krasse Verschiebung gegeben hat in der Art und Weise, wie wir über Migration sprechen. Du hattest es ja gerade schon angedeutet, es ist ein Diskurs, der im Grunde genommen sich nur um die Fragen von Ordnung, von Sicherheit, von Kriminalität dreht. Und diese Versicherheitlichung, das Sprechen über illegale Migration ja erst möglich gemacht hat. Weil die Frage ist natürlich, wenn es kaum legale Wege gibt, um nach Deutschland zu kommen, ist im Grunde genommen fast jede Migration, die stattfindet, vor allem die Fluchtmigration, illegal. Und wenn man dann die illegale Migration verknüpft mit bestimmten Stigmatisierungen, sowas wie Kriminalität, Terror, Islamisierung, dann oder aber auch mit Fragen von Gewalt gegen Frauen und das auf eine pauschale Art und Weise macht, dann setzt man den Ton und daraus entwickeln sich ja dann auch bestimmte politische Forderungen, aber auch eine klare politische Praxis, die damit einhergeht, dass man Gesetze verschärfen will, Grenzkontrollen einführen will. Und das, dieser Ton, das, was jetzt gesetzt würde, ist zu erwarten, dass das jetzt in den nächsten Jahren so weitergeht. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern europaweit oder weltweit ist eigentlich die Frage der Migration eine, die sehr, sehr umstritten ist.
Du hast gerade gesagt, dass es so eine Verschiebung gibt. Wenn wir mal auf die Entwicklung von Debatten zu Migration schauen. Die Migrationsdebatte ist ja in Deutschland zunehmend polarisiert und Positionen, die früher eigentlich ganz klar dem rechten Rand zugeordnet wurden, dringen jetzt verstärkt in die politische Mitte, in den politischen Mainstream. Und es wird so eine schleichende Normalisierung rechter Narrative etabliert. Wie beobachtest du diesen Prozess der Verschiebungen des Sag- und Machbaren? Und was bedeutet das für den gesellschaftlichen Umgang mit Migration?
Das ist ja quasi, was ich am Anfang gesagt habe, nicht alles, was wir über Migration diskutieren in der Gesellschaft, ist gleich rassistisch. Es ist ja absurd, das zu behaupten, und das ist auch nicht so. Aber auf der anderen Seite gibt es halt bestimmte Diskursstränge, die ganz klar rassistisch sind. Und das ist das, was ich meine, wenn man pauschal bestimmte Gruppen mit bestimmten Eigenschaften in Verbindung bringt, also mit Kriminalität, mit einem Verlust von Ordnung, mit einem Verlust eines Sicherheitsgefühls, dann sind diese Diskurse klar rassistisch. Und das Sprechen über Migration ermöglicht es, rassistisch zu sprechen, ohne Rassismus in den Mund zu nehmen. Und deswegen würde ich sagen, ja, es ist auf jeden Fall eine Verschleierung des Diskurses, aber die findet jetzt nicht in den letzten 3-4 Jahren statt, sondern wenn man sich mit Rassismus in Deutschland beschäftigt, dann artikuliert er sich vor allen Dingen über die Migration. Das bedeutet nicht, dass Migration ursächlich für Rassismus ist. Das ist er natürlich nicht, aber er artikuliert sich im Grunde genommen dadurch. Also das, was du meintest mit Verschleierung, er bahnt seine Wege, weil er sich nicht mehr biologistisch begründen muss, sondern sich eben auch über Kultur begründet, indem er Kultur selbst wieder essentialisiert, so wie das beim biologistischen Rassismus war. Also sagt, die waren schon immer so, die sind anders als wir, aber sie eben auch mit bestimmten Eigenschaften in Verbindung bringt. Und ich finde schon, dass jetzt mit der AfD das eine neue Qualität bekommen hat, weil der Rassismus und der Rechtsextremismus einen politischen Arm hat jetzt in der öffentlichen Debatte, vor allen Dingen dann im Bundestag oder in den Parlamenten in Deutschland, und dadurch eigentlich eine ständige Auseinandersetzung mit Migration eben auf diese Art und Weise stattfindet. Und das, finde ich, war eigentlich der große Skandal der letzten 5 Jahre, dass man wusste, was die AfD will und wohin sie will. Und das jetzt, finde ich, jetzt erstmal nicht überraschend. Überraschend ist eher, oder enttäuschend ist er, wie die anderen in Anführungsstrichen demokratischen Parteien dieses Spiel mitgespielt haben und im Grunde genommen nahezu alle AfD-Positionen übernommen haben. Das kann man ja sehr, sehr gut auch in den Wahlprogrammen sehen. Man kann es im Koalitionsvertrag nachlesen, dass dieser Rechtsruck, diese Normalisierung sich jetzt auch wiederfindet in so einem aktuellen Koalitionsvertrag.
Woran kann das denn liegen, dass die anderen Parteien diese Position der AfD, dass es da gar nicht so einen Widerstand gibt?
Weil man der Meinung ist oder das Gefühl vielleicht auch nur hat, dass das gesellschaftlich gewollt ist. Alle empirischen Untersuchungen, die ich kenne, zeigen eigentlich in die entgegengesetzte Richtung. Und zwar ist Diversität, Vielfalt, Pluralität was von der Gesellschaft gewollt wird. Und gewollt ist, es ist alltägliche Realität. Das ist ja auch das, was wir mit so postmigrantischen Realitäten beschreiben. Also eine Normalität, ein Alltag mit Migration. Und ich frage mich, wie man diese Realitäten einfach nicht anerkennen kann. Wir haben mit dem Rassismusmonitor 2022 eine Studie rausgebracht, wo 90% dieser Gesellschaft sagt, Rassismus ist ein Problem in dieser Gesellschaft. Also, und auch da konnten wir feststellen, dass sehr, sehr viele Menschen auch bereit sind, auf die Straße dafür zu gehen, zu demonstrieren, zu protestieren. Also Antirassismus ist auch Konsens in dieser Gesellschaft. Und auf der anderen Seite ist es schon auch so, wenn die Politik Migration als Problem rahmt und es immer wieder als größte Sorge ausruft und sagt, das ist ein Problem, was gelöst werden muss und so weiter, dann braucht man sich nicht wundern, dass in der Gesellschaft auch ein Eindruck entsteht, naja, wenn es ein Problem ist, muss es halt gelöst werden. Und damit meine ich nicht, dass es keine Probleme gibt. Auch das wäre absurd zu behaupten. Aber die Unverhältnismäßigkeit, was für einen Raum das eingenommen hat, und das kennen wir aus der Rassismusforschung, das ist eine Form der Verschiebung. Ich verschiebe alles Unheil dieser Welt auf bestimmte Gruppen und entledige mich dann der Debatte und Auseinandersetzung mit sozialen Fragen.
Und würdest du sagen, dass es wirklich gerade eine Entwicklung ist, die sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr verdeutlicht, so, dass Migration und Rassismus so verschränkt werden? Zum Beispiel ein Kollege hatte einen Menschen sprechen hören auf einer Konferenz. Ein Mensch mit Migrationsbiografie, der meinte, er weiß gar nicht, wovon alle reden, dass es so eine Krisezustand ist. Für ihn wären schon seit 50 Jahren ist Krise quasi. Also, dass es diese Entwicklung, jetzt müssen wir auf die Straße gehen, weil wir müssen uns gegen rechte Politik wehren, dass das jetzt so was Neues ist. Ich finde auch diesen Begriff des Rechtsrucks, finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil ist das jetzt wirklich so ein neues Phänomen oder kommt das nur gerade im Diskurs so deutlich rüber.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, würde ich sagen, immer eine Frage der Perspektive. Rassismus ist immer eingeschrieben in Konjunkturen. Also wenn man jetzt zurückguckt in die Geschichte, dann gab es natürlich Rassismus schon immer, also vor 45 sowieso im Nationalsozialismus. Aber auch in der postnationalsozialistischen Gesellschaft war es ja nicht so, dass der Rassismus plötzlich weg war. Das war vielleicht das Selbstbild dieser Gesellschaft, dass es sowas wie eine Stunde Null gibt und man jetzt quasi antirassistisch sei. Aber dem ist ja nicht so. Und das sehen wir sowohl an den Anwerbungen von GastarbeiterInnen, von den Medizinchecks bis quasi der Unterbringung hier, wo man im Grunde genommen zusammengefercht war und hier gefälligst nur zu arbeiten hatte. Sie hatten gar keine politischen Rechte, dadurch, dass ihnen die Staatsbürgerschaft quasi verwehrt wurde. Also Rassismus gab es auch damals schon und er verläuft aber im Grunde genommen in Konjunkturen. Über den NSU brauchen wir nicht sprechen, aber auch danach Halle, Hanau, die Ermordung von Walter Lübcke. Also es sind so, so viele Dinge passiert, sodass ich sagen würde, klar, also was bedeutet denn Rechtsruck? Also Rassismus, wenn man das als soziales Verhältnis versteht und vor allen Dingen historisch sich nochmal anguckt, war immer schon da. Was ich aber schon glaube, ist, dass durch die neuen politischen Kräfte, die jetzt auch in den Parlamenten sitzen, sich der Diskurs nochmal verschärft hat. Und das war in der Vergangenheit, so habe ich es persönlich zumindest nicht wahrgenommen, nicht in der Intensität sichtbar. Und das sieht man ja jetzt in den ganzen Verschärfungen, die es gegeben hat und sicherlich jetzt weiter noch geben wird. Aber auch wenn ich mit meinen Freunden in Bekanntenkreisen spreche, es gibt ganz, ganz viele Leute, die über Abwanderung nachdenken, die einen Plan B, Plan C haben. Was würde passieren, wenn die AfD an die Macht kommt? Also das ist schon, finde ich, eine sehr, sehr neue Qualität.
Du hast eigentlich schon die Überleitung gemacht. Kommen wir zu den Auswirkungen dieser Diskurse oder dieser Narrative auf Betroffene. Die kürzlich erschienenen Studien vom Nadira zeigen ja unter anderem, dass migrationsfeindliche Debatten und die Darstellung von Migration als Bedrohung Stigmatisierung fördern und bei Menschen, die Rassismus erleben, vor allem zu einem Vertrauensverlust führen in Politik, in Institutionen. Besonders deutlich sei das bei muslimischen Menschen. Da könnte man jetzt vielleicht erstmal denken, ohne die Studienergebnisse genau zu kennen, ein gewisses Maß an Skepsis, Politik und PolitikerInnen kann doch eigentlich auch förderlich sein für die Meinungsbildung, für die demokratischen Prozesse, aber es scheint mehr dahinter zu stecken. Kannst du diesen Prozess des Vertrauensverlustes, gerade anscheinend unter muslimischen Menschen, einmal näher erläutern?
Also ich würde schon nochmal einen Unterschied machen zwischen skeptisch zu sein oder kritisch zu sein mit Politik und auch mit staatlichen Institutionen und so weiter. Das ist schon auch was, glaube ich, Gesundes für eine Demokratie. Das ist das, was gebraucht wird. Aber Vertrauen ist, finde ich, nochmal ein bisschen was anderes, weil das ein bisschen tiefer geht als Skepsis. Und wenn ich kein Vertrauen habe in die staatlichen Institutionen, in die Politik, in die Bundesregierung, kann das dazu führen, dass ich mich abwende oder dass ich bestimmte Räume nicht mehr aufsuche. Und das, würde ich sagen, ist dann schon demokratiegefährdend, weil Demokratien ja angewiesen sind auf, jetzt Hannah Arendt würde wahrscheinlich sagen, auf so handelnde Subjekte. Wir brauchen Menschen, die handeln, die gemeinsam zusammenkommen und gemeinsame Interessen einbringen, also einen Weltbezug herstellen. Und wenn dieser Weltbezug wegfällt, indem sich die Leute nämlich abwenden von der Welt, in der sie leben, dann ist das, glaube ich, eine gefährliche Entwicklung. Was wir jetzt quasi sehen konnten in den Daten, wir wissen aus der Forschung, dass migrantische Gruppen erstmal, wenn sie nach Deutschland kommen oder in westliche Länder kommen, ein viel höheres Vertrauen in politische Institutionen haben als die allgemeine Bevölkerung. Und das kann man vielleicht damit begründen, dass die Menschen, die migrieren oder die auch flüchten müssen, aus Verhältnissen fliehen, wo die Menschenrechte nicht geachtet werden, wo Gewalt vorherrscht und so weiter. Deswegen ist das, glaube ich, erstmal nicht überraschend, dass das Vertrauen erstmal höher ist in die Institutionen hier in Deutschland jetzt, wenn wir das konkret machen wollen. Und wir sehen halt in unseren Daten, wir haben zwei Zeiträume uns angeguckt, 2022 und 2024. Und da sehen wir, wie gesagt, erstmal ein sehr, sehr hohes Vertrauen in Politik, in Bundesregierung, aber auch ins Gesundheitssystem, selbst in die Polizei. Überall höheres Vertrauen als bei den Menschen ohne Migrationshintergrund. Und dieses Vertrauen nimmt in diesen zwei Jahren ab. Und zwar fällt es quasi bei Musliminnen vor allen Dingen unter das Vertrauenslevel der Menschen ohne Migrationshintergrund. Und wir haben zwar nicht erhoben, warum das so ist, aber wir haben Hypothesen entwickelt, warum das sein könnte. Und das ist, glaube ich, naheliegend, was das ist. Das ist zum einen der Diskurs über die Migration. Selbst wenn PolitikerInnen immer versichern, dass nicht alle gemeint sind, dass diejenigen, die nach Deutschland kommen und sich integrieren wollen und arbeiten wollen, dass die nicht gemeint sind, sondern eigentlich nur die Kriminellen, die Menschen, die sich nicht integrieren wollen und so weiter und so fort, verstehen die Menschen und vor allem die Musliminnen schon sehr, sehr genau, um was es hier eigentlich geht. Das ist eben die Art und Weise, wie die Migrationsfrage verknüpft wird mit der Frage von Musliminnen und mit der Frage des Islams und aber auch mit der Frage, passt das eigentlich zueinander? Also Deutschland und der Islam und die Musliminnen. Also es ist schon immer ein Prozess der Veränderung. Also die Muslime sind immer das, was anders ist, das, was gefährlich ist, das, was Probleme bereitet. Und dieses Problem muss gelöst werden. Das ist im Grunde genommen das, was bei den Leuten hängen bleibt. Und das sehen wir in der Art und Weise, wie über syrische, afghanische, irakische Geflüchtete jetzt in den letzten Jahren auch gesprochen wurde. Also das ist das eine. Und das andere ist sicherlich auch das, was nach dem 7. Oktober passiert ist, also dem terroristischen Anschlag der Hamas, aber vor allen Dingen darüber, wie in Deutschland berichtet wurde. Und wir sehen das quasi in steigenden Zahlen antisemitischer Vorfälle, aber eben halt auch antimuslimischer Vorfälle. Und wenn man sich die aktuellen Entwicklungen auch anguckt, die im Nahen Osten, vor allem in Israel passieren, dann ist bei vielen Musliminnen, aber auch bei Palästinenserinnen der Eindruck entstanden, dass ihr Leid, ihre Perspektive, ihre Position, ihr Schmerz vor allem in der medialen Debatte kaum vorkommen und auch in der politischen Debatte kaum vorkommen. Und ich glaube, das hat auch eine Rolle darin gespielt, warum so ein Vertrauensverlust stattgefunden haben könnte. Und ich glaube, die beiden Entwicklungen sind eines der Hauptgründe für diesen Vertrauensverlust. Und wenn man sich das jetzt anguckt, sieht man ja, dass das jetzt erstmal so weitergeht. Und das finde ich wirklich besorgniserregend.
Und worin kann so ein Vertrauensverlust, wozu kann das führen? Also wenn du das an Beispielen deutlich machen könntest, Vertrauensverlust deutet auf Distanzierung, auf Rückzug. Kann das auch bedeuten, jetzt mobilisiere ich mich politisch? Kann das bedeuten, ich komme selbst vielleicht in so eine Identitätskrise?
Wir haben das nicht direkt erhoben, aber wir haben erhoben, was für einen Einfluss Diskriminierung und rassistische Diskriminierung auf die psychische Gesundheit von Menschen hat. Und da sehen wir einen klaren Zusammenhang. Je mehr Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen ich mache, desto schlechter schätzen die Befragten ihren psychischen Zustand ein. Also vor allen Dingen haben wir nach Angst- und Depressionsstörungen gefragt und die werden halt schlechter eingeschätzt. Also das ist das, was auf jeden Fall passiert. Dazu würde ich auch so einen Identitätskonflikt zählen. Und ein anderer Aspekt ist sicherlich auch die Frage, bin ich in dieser Situation, wenn ich nicht gesehen, nicht gehört, nicht anerkannt, nicht einbezogen werde, gibt es sehr, sehr viele extremistische Bewegungen, Organisationen, Vereine, die diese Menschen mit Kusshand aufnehmen. Also es sollte eine Frage von Extremismusprävention sein, wenn man schon darüber spricht, dass die beste Extremismusprävention politische Teilhabe ist. Und die muss ich gewährleisten. Und das bedeutet, dass ich die Themen, das Leid, die Emotionen, die Gefühle, die Bedürfnisse dieser Menschen in meine politischen Programme mit aufnehmen muss. Und wenn ich das nicht tue, dann verliere ich diese Menschen.
Wie werden diese Entfremdungsprozesse oder die Tatsache, dass sich Menschen abwenden, das Vertrauen verlieren, vielleicht eigene weniger Resilienz verspüren, wie könnten die von islamistischen Bewegungen instrumentalisiert werden? Also wie können diese Akteure, wie können die davon profitieren?
Naja, sie profitieren davon, indem sie darauf aufsetzen, auf diese Wir, die, auf diese Dichotomie, auf die Stigmatisierung, die bestimmte Bevölkerungsgruppen erfahren, diese zu nutzen, fruchtbar zu machen für die eigenen extremistischen Bestrebungen. Das ist ja naheliegend, dass wenn Menschen sich entfremdet fühlen, nicht gesehen fühlen von den etablierten politischen Institutionen, dass sie empfänglicher sind für andere ideologische Formationen und in dem Fall dann Vereine und Organisationen. Das heißt, es müsste im ureigensten Interesse dieser Gesellschaft sein, Räume anzubieten, um eben diese Personen nicht zu verlieren. Und wie gesagt, das ist jetzt eine sehr, sehr extreme Form, aber ich finde schon alleine Menschen, die den Mut verlieren oder Angst haben, sich politisch zu äußern oder sich politisch zu engagieren, finde ich schon schlimm genug, ehrlich gesagt. Und die andere Form natürlich umso schlimmer. Auf der anderen Seite, weil das ja jetzt so einen starken, so einen Opferdiskurs annimmt, und das, dahingehend habe ich ja jetzt auch schon argumentiert, aber auf der anderen Seite entstehen neue Allianzen und Solidaritäten. Und das macht, finde ich, ja schon auch Mut, dass gruppenübergreifend Allianzen geschmiedet werden, dass Menschen auf die Straße gehen, Widerstand leisten. Und ich glaube, das ist halt auch, was man immer im Auge behalten muss, die Perspektive der Agency, der Selbstwirksamkeit, weil wir sind ja nicht nur Opfer der Verhältnisse, sondern eben auch handelnde Subjekte, die durchaus ja auch Verhältnisse verändern können.
Bleiben wir trotzdem nochmal eben in diesem Bereich des Extremismus. Es gibt dieses Phänomen der Co-Radikalisierung, dass zum Beispiel, das ist so die unbeabsichtigten Folgen staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung von Radikalisierung, die Radikalisierung aber eher verstärken, als sie irgendwie einzudämmen. Zum Beispiel etwa, wenn dschihadistische Anschläge in Deutschland passieren und darauf folgt dann eine sehr repressive Migrationspolitik, Asylpolitik wird verschärft und Menschen werden pauschal unter Generalverdacht gestellt. Kann diese öffentliche und politische Auseinandersetzung mit Migration, wenn sie stark sicherheitsbezogen ist, wenn sie pauschalisiert, diskriminierend geführt wird, kann das selbst wieder zu noch mehr Entfremdungsprozessen und in manchen Fällen vielleicht sogar auch zu Radikalisierungsprozessen führen? Dass das so eine Wechselwirkung hat?
Das ist jetzt sehr hypothetisch, wie wir darüber sprechen, aber ich glaube, das ist naheliegend, finde ich. Das ist ja, also diesen Zirkel, den du gerade beschrieben hast, finde ich jetzt erstmal total logisch, dass das so passieren könnte. Und deswegen bin ich auch immer verwundert, darüber, wie auf islamistische Anschläge reagiert wird, weil man den global agierenden Terror einfach nicht versteht. Man denkt, mit Grenzschließungen, mit restriktiver Einwanderungspolitik und so weiter löst man das Problem. Aber dem ist ja nicht so, sondern es gibt ja so viele Beispiele von Anschlägen, die verübt wurden in Europa, wo wir jetzt, wenn wir jetzt die Integrationsindikator anlegen würden, was für eine Bildung haben die Leute, wie haben die sich vorher integriert in die Gesellschaft, würden wir vor den Anschlägen sagen, die waren total gut integriert. Das heißt, das kann ja nicht das Argument sein, sondern das Argument muss sein, wie kann ich präventiv dazu beitragen, dass wir diese Anschläge nicht erst passieren lassen. Und dazu gehört Bildungsarbeit, dazu gehören eine soziale Sicherheit von Menschen, dazu gehört psychosoziale Beratungsstrukturen. Also so viel, das ist natürlich viel anstrengender, vielleicht braucht es am Anfang viel mehr Ressourcen, die wir da reinstecken müssen. Vielleicht sehen wir die Ergebnisse nicht gleich am nächsten Tag. Aber wenn man ernsthaft den islamistischen Terror was entgegensetzen will, bräuchte es eben diese Maßnahmen. Aber man versucht immer, das Problem dann auf einem kurzen Wege zu lösen, emotionalisiert das Thema, indem man sagt, naja, wir stoppen die Migration und dann hören auch diese Anschläge auf. Und das verkennt einfach die Realitäten.
Du hast es gerade auch schon gesagt, die beste Maßnahme gegen Extremismus oder Radikalisierung ist politische Teilhabe. Kommen wir zu Handlungsoptionen, die seitens der Zivilgesellschaft möglich sind. Das Tätigkeitsfeld der universellen Islamismusprävention, also Primärprävention, in dem auch wir von UFUG.de aktiv sind, ist ja nicht sicherheitspolitisch ausgerichtet, sondern richtet sich an Fachkräfte sowie an, in Anführungsstrichen, ganz normale Jugendliche, die überhaupt keine Anzeichen für Radikalisierungsprozesse zeigen. Wie schätzt du das ein? Wie könnte denn zu diesen Diskursen, auch zu dieser Verschiebung, die du beschrieben hast, wie könnte denn die Islamismusprävention oder die Präventionsarbeit, und darunter fällt Pädagogik, Demokratieförderung, politische Bildung, wie könnte die mit einzelnen Jugendlichen jetzt gegensteuern?
Du würdest wahrscheinlich viel bessere Antworten als ich haben. Und aber es steckt ja im Grunde genommen schon in deiner Frage drin. Ich glaube, wir müssen uns erstmal einig sein in der Analyse. Also in der Analyse in Bezug auf, wie entstehen diese Ideologien, wo entstehen sie, welche gesellschaftlichen Bedingungen lassen sie erst entstehen und wie entfalten die sich, in welchen Strukturen entfalten die sich, welche Personengruppen sind dafür anfällig. Und wenn ich diese Analyse gemacht habe, dann liegt es ja nahe, wo ich ansetze. Und das hast du ja gerade beschrieben, wo man ansetzt, mit pädagogischen Konzepten, mit Bildungsarbeit, mit Demokratiearbeit, mit Empowermentarbeit. Und ich glaube aber, dass das noch nicht in allen Köpfen in der Gesellschaft angekommen ist, vor allen Dingen in Köpfen, die in entscheidenden politischen Schnittstellen sitzen, damit das flächendeckend umgesetzt werden kann. Und wir sehen ja immer wieder, wie prekär diese Strukturen sind, die diese Arbeit versuchen zu machen. Und das ist eigentlich die große Gefahr in dieser Normalisierung des Rassismus, aber auch in dem Rechtsruck, den wir gerade erleben, dass diese ganzen Projekte, die diese wichtige Arbeit machen, im Grunde genommen noch mehr prekarisiert werden, noch mehr darum kämpfen müssen, eine Förderung zu bekommen. Und das bräuchte es jetzt eigentlich, ja. Also diese Strukturen müssten eigentlich noch mehr gestärkt werden. Und was wir gerade erleben, ist ein viel krasserer Rückbau.
Welche Signale sollten denn jetzt, gerade auf politischer Ebene, welche Signale sind denn da jetzt notwendig? Was sind eure Handlungsempfehlungen an die Politik? Was ist wünschenswert, damit sich junge Menschen mit Migrationsgeschichten sicher als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft fühlen?
Na, ich denke, dass die Auseinandersetzung mit Rassismus und die Förderung von Antirassismus allerhöchste politische Notwendigkeit sein muss. Also ganz oben auf der Agenda aller politischen AkteurInnen stehen muss, weil Rassismus eben Demokratie zersetzt und Demokratie gefährdend ist und in seiner extremsten Form Menschenleben bedroht. Und deswegen, und man sieht ja, die AfD wäre ohne eine rassistische Ideologie undenkbar. Also es braucht ein Bewusstsein dafür, dass es Rassismus gibt. Wir haben die Daten, die das belegen. Und jetzt geht es darum, wie übersetzt man das in politische Maßnahmen? Und das ist nicht so einfach, weil Rassismus selber so komplex ist. Also er im Grunde genommen in unseren alltäglichen Interaktionen sich zeigt, aber durchaus auch in Institutionen vorherrschend ist, also in Routinen, Handlungsabläufen. Man sieht das quasi im Schulsystem, auf dem segmentierten Arbeitsmarkt und so weiter. Also Rassismus quasi eingeschrieben in die Art und Weise, wie wir Arbeit und Bildung organisieren und dadurch Ungleichheiten produzieren und reproduzieren. Aber wir sehen uns halt eben auch auf der strukturellen Ebene. Also in der Art und Weise, wie unser ökonomisches System aufgebaut ist, wie wir Grenzregime definieren, wie wir Staatsbürgerschaft definieren, also Ein- und Ausschlüsse von Menschen und so weiter. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche, komplexe Wirkmechanismen, die eben gemeinsam betrachtet werden müssen. Und deswegen gibt es nicht eine Maßnahme und dann haben wir Rassismus, der ja historisch gewachsen ist über mehrere Jahrhunderte, den werden wir nicht von heute auf morgen los. Aber ich glaube, es ist wichtig, eben diese unterschiedlichen Ebenen zusammenzudenken. Und dafür würde ich sagen, braucht es erstmal eine Strategie. Und wenn ich eine Strategie habe, kann ich auch politische Maßnahmen entwickeln. Und diese Strategie war in der Vergangenheit nicht immer erkennbar. Wenn man will jetzt wohlwollend sagen. Deswegen würde ich sagen, es braucht eine Anti-Rassismus-Strategie und aus dieser Strategie entwickle ich dann politische Handlungsempfehlungen.
Ihr habt auch so Handlungsempfehlungen ausformuliert, auch im Rahmen von eurer Studie, ne? Was so auf politischer Ebene jetzt notwendig ist. Kannst du es vielleicht an so einem konkreten Beispiel nochmal erläutern? Also klar, es muss eine Strategie geben, eine Antirassismus-, Antidiskriminierungsstrategie. Aber wie würdest du zum Beispiel sagen, wie sollte es in der Schule anders laufen oder in einer anderen Institution wie der Polizei?
Also eine Schule ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. An dem Beispiel der Schule sieht man ganz gut, dass es eben nicht nur eine Maßnahme sein kann. Also wenn wir jetzt über institutionellen Rassismus oder Diskriminierung in der Schule sprechen, fängt es schon an damit, dass Schulen unterschiedlich ausgestattet sind, je nach Bezirk. Dass die Klassengrößen unterschiedlich ausgestaltet sind, je nach Bezirk. Dass Eltern ihre Kinder nicht mehr zur Schule schicken, wenn zum Beispiel ganz, ganz viele migrantische Kinder auf der Schule sind und ihr quasi aus den Bezirken rausziehen, in andere Bezirke ziehen, wo es in Anführungsstrichen bessere Schulen gibt. Die es gibt, weil sie halt besser ausgestattet sind, weil da Lernen mehr möglich ist. Also das ist quasi auf so einer strukturellen Ebene. Dann müsste man in die Lehrerausbildung gehen. Antirassismus, Rassismuskritik müsste verpflichtendes Seminar sein, wenn ich Lehrerinnen ausbilde. Also im Curriculum des Studiums müsste das sein. Es müssten quasi unabhängige Beratungsstellen geben oder Meldestellen geben, flächendeckend, wo man Rassismus und Diskriminierung anzeigen kann, wo das bearbeitet wird, wo es eine Strategie gibt, wie man eigentlich mit solchen Fällen dann umgeht, ja, also mit rassistischen und diskriminierenden Fällen in der Schule, bis hin auch zu einer Diversifizierungsstrategie von Lehrkräften und so weiter. Aber auch da würde ich sagen, für mich ist eine gute Rassismuskritik, hat immer was Universelles. Da geht es nicht darum, bestimmte Gruppierungen jetzt besser zu stellen als andere, sondern darüber nachzudenken, wie kann ich eigentlich Bildung so organisieren, dass alle davon auf eine gerechte und gleiche Art profitieren. Weil wir wissen aus der Forschung, dass die soziale Herkunft der Eltern entscheidend ist für den Bildungserfolg der Kinder. Und von dieser Bildungsungerechtigkeit sind eben halt auch weiße ArbeiterInnenkinder betroffen. Und das wäre ein ganzheitlicher Ansatz. Also wie schaffe ich es, die sozialen Bedingungen der Eltern mit einzubeziehen in die Prozesse von Bildung? Also du merkst, ich habe da gar keine konkrete Antwort drauf, aber die Antwort ist eigentlich, dass wir diese Dinge viel, viel stärker miteinander verschränken müssen und uns verabschieden müssen von leichten, kurzfristigen und schnellen Lösungen, sondern wichtig ist erstmal, dass man sich das bewusst macht, auf den Weg macht und die komplexe Wirkmechanismen des Rassismus anerkennt und auf dieser Basis dann anfängt, wie gesagt, Strategien zu entwickeln, um ein gerechtes Lernen für alle zu ermöglichen.
Das finde ich auch wichtig, dass es erstmal so eine Anerkennung, so eine allgemeine Anerkennung dazu gibt.
Ja, du hattest nochmal diesen Punkt der Polizei. Das ist sicherlich nochmal eine längere Diskussion. Aber da bei dem Beispiel der Polizei, wenn wir jetzt nur die Frage nehmen, braucht es jetzt mehr Diversität in den einzelnen Institutionen? Also ich habe jetzt Lehrerinnen gesagt, dass es gut wäre, wenn da Lehrerinnen auch mit Migrationshintergrund setzen würden. Und wenn man das jetzt aber nochmal überträgt auf die Polizei, finde ich, da stößt man schon an seine Grenzen. Weil ich sagen würde, und in Berlin ist ja so ein Fall, ich glaube fast über die Hälfte aller Polizistinnen haben Migrationshintergrund, hört damit Racial Profiling auf? Natürlich nicht. Er hört nicht damit auf. Und das heißt, wenn ich wirklich Racial Profiling bekämpfen will, muss ich die Illegalisierung von Menschen stoppen. Das heißt, ich muss Gesetze verändern, die Menschen zu Illegalen machen und die dann wiederum bestimmte polizeiliche Praktiken hervorbringen. Also Grenzkontrollen, ich gehe an Bahnhöfe, an Flughäfen und so weiter und fange dann an zu schauen, welcher dieser Menschen, die ich jetzt hier an Grenzen vorfinde, sehen denn jetzt eigentlich deutsch aus oder nicht oder könnten Geflüchtete sein oder nicht? Das heißt, ich speise im Grunde genommen den Rassismus in diese Praktiken ein und das kann ich nicht schnell, aber relativ einfach in diesem Moment lösen, indem ich sage, wer ist denn eigentlich illegal? Sollten Menschen illegal sein? Braucht es ein Rechtssystem, was Menschen zu Illegalen erklärt, weil sie quasi vor Flucht, Leid und Krieg fliehen? Und das ist, glaube ich, eine größere gesellschaftliche Debatte, die wir führen müssen. Aber daran sieht man, dass die Frage von Diversity und Repräsentation eben die Strukturen nicht sofort auflösen, sondern im ganz vielen Fällen ja noch reproduzieren oder sogar noch restriktiver machen können. Auch wenn das jetzt ein bisschen polemisch klingt, aber ist diese Repräsentationspolitik, worin soll die münden? Wollen wir jetzt Reichtum und Armut diversifizieren? Ist das das Ziel? Oder wollen wir grundsätzlich darüber nachdenken, ob wir in einer Gesellschaft leben wollen, wo Armut und Reichtum so krass auseinandergeht, wo ein großer Teil dieser Gesellschaft auch in Armut lebt, sind das nicht eigentlich die Fragen, die wir führen müssen? Und ich habe das Gefühl, wenn wir uns in diesen Repräsentationsdebatten verfangen, sehen wir nicht mehr quasi die großen gesellschaftlichen Probleme und Verwerfungen. Und ich glaube, da müssen wir hin. Und das ist wiederum die beste Antirassismuspolitik, die man machen kann.
Vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du heute hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Unser Gespräch hat deutlich gemacht, wie sehr sich der Diskurs über Migration in Deutschland in den letzten Jahren verschärft hat, befeuert nicht zuletzt durch neue politische Kräfte, die inzwischen auch parlamentarisch vertreten sind. Dieser migrationsfeindliche Diskurs trägt zur Stigmatisierung bei und hat, wie auch Studien des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors zeigen, das Vertrauen vieler von Rassismus betroffener Menschen, insbesondere muslimische Menschen, in Politik und staatliche Institutionen erschüttert. Die Folgen dieser Entwicklung sind besorgniserregend. Sie reichen von psychischer Belastung der Betroffenen bis hin zu einer Gefahr für demokratische Prozesse. Denn diese leben davon, dass Menschen sich beteiligen, sich einbringen und den Mut haben, gesellschaftliche Realität mitzugestalten. In der nächsten Folge von Knicks Talks werfen die Kolleginnen von IFAK, Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe Migrationsarbeit, einen Blick auf ein anderes, aber nicht weniger aktuelles Thema. Wie wirken sich die Machtverschiebungen in Syrien auf das Leben syrischer Migrantinnen in Deutschland aus? Sie sprechen unter anderem über die veränderte Wahrnehmung der islamistischen Organisation HTS und was das für die Islamismusprävention in Deutschland bedeutet. Also bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.
Dieser Podcast ist Teil von Knicks Connect, dem Verbund Islamismusprävention und Demokratieförderung.
KNIX Connect wird umgesetzt von ufug.de, Modus ZAD, Modus Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung, IFAG, Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe Migrationsarbeit und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG RELEX. Alle Träger werden im Rahmen von KNIX Connect durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Förderung erhalten wir von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Der Podcast stellt keine Meinungsäußerung des BMBFSFJ, des BAFZA oder der weiteren Mittelgeber dar. Für inhaltliche Aussagen und Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung die Verantwortung.